Ja, ich darf weitermachen im Korintherbrief, das 7. Kapitel. Das sind 40 Verse, also relativ viel. Und ich möchte es einfach so machen. Ich möchte diesen Text aufteilen eigentlich in 7 Fragen. Also 7 Abschnitte, und ich lese dann eben als den Textabschnitt, der dazugehört, vor. Aber zuerst eine Frage an euch. Kennt ihr den Mr. Google? Ganz sicher, ganz sicher. Das ist jemand, den kann man fragen, was man will, er weiß eigentlich auf alles eine Antwort. Und ich habe auch gefragt, Mr. Google, wie viele Ehen werden in Vorarlberg geschieden? Und dann hat er mir eine erschreckende Antwort gegeben. Über 40%. Über 40%, also knapp über 40%. Ehen werden wieder geschieden. Und das in unserem Land. Und es ist ja so, dass viele nur zusammenleben und gar nicht mehr heiraten. Und von denen, die aber dann sich entschließen zu heiraten, gehen 40% wieder in die Brüche. Eigentlich erschreckend. Und erschreckend ist auch, dass viele Gläubige oder manche Gläubige Ehepaare sich scheiden lassen. Man sieht also in Bezug auf Ehe, dass es bei uns drunter und drüber geht. Wir haben schon gehört und werden wahrscheinlich noch weiter hören, dass es auch bei den Korinthern. Die hatten ja damals noch kein neues Testament wie wir. Und es tauchten Fragen auf die sie keine Antworten hatten, keine schlüssigen Antworten hatten. Und Meinungen und Vorstellungen prallten aufeinander. Korinth war ja ein multikultureller Schmelztiegel, bei dem, wir haben es letzte Woche gehört, eigentlich Unzucht und Hurerei und Prostitution zur Tagesordnung gehörte. Und die Korinther konnten es halt einfach die Bibel aufschlagen und nachschauen, wie sollen wir was machen, was sagt Gottes Wort dazu. Denn es glaubten einige, sie dürften alles tun. Sie haben vielleicht ganz falsch verstanden, was Paulus in dem 2. Korinther dann schrieb. Korinther 3,17. Der Herr ist Geist, und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Sie haben das vielleicht hat das ihnen schon gesagt, und sie haben das falsch verstanden und dachten, ja, jetzt sind wir geistige Personen, jetzt können wir alles machen. Das können wir genauso trotzdem zu diesen Tempelhuren gehen. Und andere wiederum glaubten vielleicht, es dürfen wir gar nichts mehr im sexuellen Bereich. Auch in der Ehe nicht. Sie fielen also praktisch vom Pferd auf der anderen Seite herunter. Völlige Enthaltsamkeit in der Ehe. Und sie taten genau das Richtige. Sie schrieben Paulus, was sie in dieser Angelegenheit tun konnten. Die konkordante Übersetzung beginnt das 7. Kapitel so: Nun zu den Fragen, die ihr mir geschrieben habt. Im Kapitel 7 geht es also um Fragen, die sich schriftlich stellten, rund um die Ehe, Ehelosigkeit, Ehescheidung, unverheiratet sein und so. Und ich habe einfach in den Kapiteln einmal 7 Fragen entdeckt, irgendwie. Also wie sie eventuell gestellt worden sein könnten in dem Brief an Paulus. Und bevor ich diese 7 Fragen jetzt einfach mal anschaue, möchte ich zuerst einmal ganz zum Anfang des Schöpfungsberichts gehen. Was ist eigentlich Liebe? Nachdem nun Gott den Adam, also den Menschen, erschaffen hatte, stellt er sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein kann. Die Menschen Hilfe machen, die ihm entspricht. Also bildete Gott die Frau, wir kennen ja das aus der Geschichte des Mannes, und brachte sie. Was sagte Adam? Endlich ein Gegenüber, endlich etwas aus meinem Gebein und aus meinem Fleisch. Er war also froh, dass er ein Gegenüber bekam, mit dem er kommunizieren konnte, mit dem er Gemeinschaft haben konnte. Und dann kommt das Entscheidende, der entscheidende Vers, auf den ich jetzt hinweisen will, 1. Mose 2,24. Dort heißt es: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und das kann man auch so übersetzen, dass es heißt ankleben. Also zusammengefügt. Und stellt euch einmal vor, wir haben hier einen Mann und eine Frau. Und wir haben hier einen Mann und eine Frau, also eine Ehepaar und hier ein Ehepaar. Und dieses Ehepaar hat sexuellen Umgang. Und dieses Ehepaar hat sexuellen Umgang. Und diese Zeugensöhne und Töchter und diese Zeugensöhne und Töchter. Und wenn die Zeit gekommen ist, dass die Kinder erwachsen sind, dann lösen sich von den Eltern der Sohn dieser Familie, die Tochter dieser Familie, und sie verbinden sich wieder und werden ein Fleisch. Ein Fleisch, eine neue Körperschaft. Dieser Vers aus 1. Mose 2,24 zitiert uns Jesus selbst, zum Beispiel in Matthäus 19,6. Und weiter sagt dann Jesus, was Gott zusammengefügt hat, also zusammengeklebt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Das ist eigentlich der Plan Gottes und sein erklärter, grundsätzlicher, unumstößlicher Wille. Was Gott zusammengeklebt hat, soll der Mensch nicht trennen. Jetzt kommt aber das große Aber. Aber dann kam der Sündenfall. Und die Menschen rissen eigentlich durch ihren Ungehorsam Tiere, Menschen, die Natur, alles mit sich in den Tod. Es veränderte sich also absolut alles. Diese Ordnung Gottes wurde einfach verdreht und verkehrt. Von damals bis in unsere heutige Zeit. 50% der Ehen werden geschieden. Und es wird eigentlich immer schlimmer und schlimmer, so empfinde ich es. Gott sieht es, diese Situation nach dem Sündenfall, die nicht seinem Willen entspricht. Und weil er die Menschen ja liebt, es sind seine Geschöpfe, hat er sogar eine Notverordnung erlassen. Im 5. Mose 24. Kapitel heißt es, er gestattet sogar, dass wenn Menschen das von Gott zusammengefügt zerbrechen, trennen, dass sogar ein Scheidebrief ausgestellt werden kann. Aber es ist nicht sein ursprünglicher Wille. Und Jesus sagt dann, Mose hat euch wegen eurer Fertigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen und ihr einen Scheidebrief zu geben. Von Anfang an ist es nicht so gewesen oder von Gott geplant. Matthäus 19,8. Solch eine Notverordnung hebt nun den erklärten Willen Gottes nicht auf. Und ich glaube eben, wir sollen das immer vor Augen halten, was eigentlich Gottes Wille, grundsätzlicher Wille ist, bevor wir nun in den Korinther einsteigen. Denn auch bei den Korinthern war eigentlich von Anfang an alles schon verdreht und verkehrt. Diese sieben Fragen, wie sie eventuell geheißen haben können. Frage 1. Sollen Ehepaare ihre sexuellen Beziehungen nach der Bekehrung fortführen? Das wären die ersten sieben Verse. Ich lese sie einmal. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. sah ich aber aus Nachsicht ihn nicht als Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Und eine Frage ist, wie wir wahrscheinlich so nicht stillen würden, weil es für uns kein Thema ist, ob ein Ehepaar ihre sexuellen Beziehungen weiter pflegt. Aber in Korinth war es irgendwie anders. Da prallten wirklich ganz verschiedene Gegensätze aufeinander. Die einen glaubten, alles dürften sie, und die anderen glaubten, es dürfen wir nichts mehr. Was das Sexuelle jetzt betrifft. Und die Antwort von Paulus war ein klares Ja. Jeder Ehemann soll seine Ehefrau haben und jede Ehefrau soll ihren Ehemann haben, um Unzucht zu vermeiden. Sie sind sich sogar einander schuldig. Wie es heißt, der Mann gebe der Frau die Zuneigung. Kann man auch übersetzen, steht an der Fußnote unten in der Schlachter. Gebe der Frau die liebevolle Zuwendung, die er schuldig ist. Ebenso auch die Frau, den Mann. Die Ehe ist also der Rahmen, der von Gott gegeben ist, um das sexuelle Verlangen, das einfach etwas Normales ist, auszuleben. Und obwohl es Paulus für gut hält, keine Frau zu berühren, dazu möchte ich noch später was sagen, sagt er, dass die Frau sich nicht selber gehört. Sie verfügt nicht selbst über ihren Leib. Und der Mann gehört sich auch nicht sich selber. Er verfügt auch nicht selbst über seinen Leib. Weil sie sind eine Körperschaft, ein Körper, zusammengeklebt. Und damals und auch heute noch. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Ich denke, Paulus hat genau an diesen Vers, den ich vorher vorgelesen habe, gedacht. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein, ein Körper. Ein Ehepaar bildet ein Körper. Und übrigens, Paulus verwendet dieses Bild einer Ehe auch für die Gemeinde. In Epheser 5, ab Vers 25. Und das sind so schöne Verse, finde ich. Ich möchte sie einfach jetzt einmal als Einschub euch nochmals vorlesen und in Erinnerung bringen. Epheser 5, ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und dann wird dieser Vers wieder zitiert. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch hier, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Das nur als kleiner Einschub. Paulus geht also davon aus, dass die Ehe etwas ganz Normales ist. Die Ehe ist eben der Ort, wo die menschliche Geschlechtlichkeit, Sexualität gelebt werden kann und soll. Und Ehepaare sollen sich nicht entziehen, außer für eine gewisse Zeit, wenn es ausgemacht ist. Dann sollen sie wieder zusammenkommen, um eben dem Satan keine Möglichkeit geben, sie zu verführen. Zu Vers 7 noch. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Was meint jetzt Paulus damit? Und wie war eigentlich Paulus? Ich habe schon früher einmal gelesen, vielleicht ihr auch, dass manche behaupten, Paulus sei frauenfeindlich. Ist das wirklich so? glaube ich gar nicht. Gar nicht, das ist so. Man vermutet, dass Paulus Witwer war. Denn als Mitglied des Hohen Rates in Jerusalem, das war er ja vor seiner Bekehrung, muss er verheiratet gewesen sein. Das war damals eine Pflicht. Und es zieht sich eigentlich so über die Zeit. Auch die Ältesten in der neutestlichen Gemeinde, heißt es, sollen Mann einer Frau sein. Also verheiratet sein und ihrem Haus gut vorstehen und die Kinder in Unterordnung halten. Also ebenfalls verheiratet sein. Jetzt aber hat er sich ganz und völlig dem Dienst für Jesus gestellt. Also das Evangelium des Kreuzigten, des Gekreuzigten, das war ihm einfach das Wichtigste. Das war jetzt sein Leben. Und wie viel Sorgen, wie viel Nöte und Schwierigkeiten, wie viel Gefahren und Strapazen müsste eine Frau auf sich nehmen, wenn sie Paulus begleitet? Im 2. Korinther schreibt er sogar, dass er so im Bedrängnis war, dass er an seinem Leben verzweifelte. Und das wollte Gott nicht einer Frau eigentlich antun. Und Gott hat ihn mit der Gnadengabe der Enthaltsamkeit ausgerüstet und zugerüstet. Wie es in Vers 7 hier heißt. Diese freiwillige Ehelosigkeit, eben um im besonderen Dienst für Jesus zu sehen, ist eine Gabe Gottes. Gott zwingt niemanden in so eine Enthaltsamkeit, in so ein Zölibat praktisch. Und wo Menschen ein Zölibat verlangen, ohne dass Gott diese Gnadengabe gibt, kann nur Unzucht herauskommen. Und das sehen wir doch eigentlich in den vielen Missbrauchsvorwürfen in der römisch-katholischen Kirche. Also, ja, jeder Mann soll seine eigene Frau haben. Und jede Frau soll ihren eigenen Mann haben. Zur zweiten Frage, Verse 8 und 9, sollen oder können Ledige und Witwen wieder heiraten? Das sind nur zwei Verse. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Blut geraten. Ja, sie sollen heiraten. Außer sie könnten sich so enthalten wie Paulus, dass sie eben diese Gnadengabe der Enthaltsamkeit bekommen haben, um sich völlig auf den Dienst für Christus konzentrieren zu können. Fehlt jedoch diese Gabe, dann sollen sie heiraten. Denn das Geschlechtliche und das sexuelle Verlangen ist etwas Natürliches, was auch ein Geschenk Gottes ist. Und der rechte Rahmen, in dem das gelebt werden kann und soll, ist eben die Ehe, um Ausschweifungen und Unzucht zu vermeiden. Eine dritte Frage, wie sie eventuell geheißen haben könnte. Kann sich ein christliches Ehepaar scheiden? Verse 10 und 11. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Hier schreibt er im Vers 10, nicht ich, sondern der Herr gebietet. Und Paulus kann das so sagen, weil Jesus eigentlich selbst schon diese Frage beantwortet hat. In Matthäus 19 zum Beispiel. Dort stellten die Pharisäer ihm dieselbe Frage, allerdings um ihn zu versuchen. Und Jesus zitierte ebenfalls Mose 2,24. Und dann sagt er weiter im Vers 9, also 19,9, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Wenn nun Gott etwas zusammengeklebt hat und es wird auseinandergerissen, auseinander zerbrochen, geht es nicht ohne Schmerzen, ohne Verletzung ohne Leid ab. Stellt euch mal vor, ein Schreiner nimmt zwei Holzstücke und leimt sie zusammen. Wenn man das wieder auseinanderbricht, es bleibt keines ganz. An jedem Holzstück sieht man dann die Verletzung. Genauso ist es so bei einer Scheidung, wie viel Leid da entsteht. Es leidet der verlassene Ehepartner, es leiden die Kinder, wenn welche da sind. Es wird eine Einheit zerstört und das will einfach Gott nicht. Und aber leider ist manche Ehe durch Untreue und Ehebruch, vielleicht auch durch Misshandlung, schon so zerstört und so zerbrochen, dass nur eine Scheidung einen Ausweg aus dem Dilemma ist. Wegen der Härte des Herzens, wenn die Ehe schon zerbrochen ist und keine Möglichkeit der Versöhnung mehr gegeben ist, wenn der Partner, der gegangen ist, schon wieder in einer neuen Beziehung ist, womöglich eine neue Ehe eingegangen ist, ist eigentlich in dem Sinn eine Fortführung der alten Ehe gar nicht mehr möglich. Und so wie ich das verstehe persönlich, dann ist Scheidung möglich. Das sagt auch Jesus selbst, es sei denn wegen Unzucht. Also wenn Ehebruch stattgefunden hat, dann ist Scheidung möglich. Das ist meine Meinung. Und das sagt, aber Jesus sagt vom Anfang an ist es aber nicht so gewesen. Also es entspricht nie Gottes Willen, wenn es zu einer Scheidung kommt. Dann Frage 4. Wenn nur ein Ehepartner gläubig wird, soll die Ehe mit dem ungläubigen Partner fortgesetzt werden? Das wären die Verse 12 bis 16. Den übrigen sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll sie nicht entlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Die Antwort ist eigentlich von Paulus grundsätzlich ja. Solch ein Problem einer Mischehe von einem gläubigen Mann zum Beispiel und einer ungläubigen Frau, das gab es ja zur Zeit Jesu Wirken gar nicht. Das war ja gar nicht möglich. Darum konnte auch Jesus auf dieses Thema gar nicht eingehen. Und darum konnte auch Paulus hier sich nicht auf ein Wort von Jesus berufen. Darum sagt er ja im Vers 12, den übrigen sage ich nicht der Herr. Wenn der ungläubige Mann jetzt zum Beispiel oder die ungläubige Frau, ist ja egal, einverstanden ist mit dem Gläubigen, dem anderen Partner, der glaubt, zusammenzuleben, das heißt dem Gläubigen seinen Glauben leben lassen kann und oder dass er die Gemeinschaft mit anderen pflegen kann, dann gibt es keinen Grund, diese Ehe nicht fortzusetzen. Ja, der ungläubige Partner und auch die Kinder sind sogar geheiligt. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie wegen dem gerettet sind. Das heißt es nicht. Aber sie werden praktisch immer wieder mit dem Evangelium konfrontiert. Im Rahmen einer Ehe steht der ungläubige Teil, inklusive der Kinder, in einem ganz besonderen Verhältnis zu Gott. Kinder von Christen stehen unter einem besonderen Segen. Aber ich möchte betonen, das heißt nicht, dass automatisch solche Familienmitglieder gerettet sind. So weit, so gut. Was ist jetzt aber, wenn der ungläubige Teil nicht will und den gläubigen Teil ablehnt, eigentlich das Evangelium Gottes von Christus ablehnt? Was ist, wenn er es so stark ablehnt, dass er sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich will die Scheidung. Dann sagt der Paulus in Vers 15, wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er es. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat Gott uns berufen. In der konkordanten Übersetzung heißt es, dass der gläubige Bruder oder die gläubige Schwester ist nicht sklavisch gebunden. Für mich heißt das, dass der Gläubige nicht verpflichtet ist, unbedingt diese Verbindung gegen den Willen des anderen fortzusetzen und somit eigentlich wieder frei ist. Auch frei zu heiraten. Allerdings, dass es im Hirn geschieht, auf alle Fälle. Das heißt, dass der neue Partner gläubig sein muss. Natürlich steht immer Versöhnung und Aufrechterhaltung einer Ehe im Vordergrund. Und auch die mögliche Bekehrung des ungläubigen Partners steht im Vordergrund. Aber, ich zitiere hier den Vers 16, was weißt du, Frau, ob du den Mann rettest? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Eine mögliche nächste Frage, die Frage 5, könnte so gelautet haben. Müssen wir unsere beruflichen, sozialen, gesellschaftlichen oder ehestandsmäßigen Stand ändern? Also unter ehestandmäßigen meine ich, wenn es irgendwie Mischehen gab, ein Jude hatte eine Heidin zur Frau oder ein weißer Europäer, eine schwarze Afrikanerin, muss dann das geändert werden? Und dazu lese ich die Verse 17 bis 24. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jedem Einzelnen berufen hat, so wandle und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so suche er nicht, sie rückgängig zu machen. Ist jemand im unbeschnittenen Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts. Wohl aber Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der Freigelassene ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen wurde. Also sagt Paulus zu der Frage, nein, jeder soll in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde. Ein Sklave, der sich jetzt bekehrt, der soll sich keine Sorgen machen. Denn er ist im Herrn eigentlich ein Freigelassener. Er ist ein Freigelassener des Herrn. Und ein berufener Freier, der wird jetzt ein Sklave Christi. Er klebt an Christus, er ist mit Christus verbunden. Auch wieder das gleiche Wort. Wir kleben an Christus, wir sind verbunden mit Christus. Darum gehören wir nicht mehr uns selber, sondern wir sind jetzt das Eigentum von Jesus Christus. Er hat uns mit dem kostbaren Blut nach teuer erkauft und wir sollen nicht mehr Knechte der Menschen werden. Allerdings, Vers 21, wenn es möglich ist, frei zu werden, dann soll man das nützen. Also ein Sklave, der die Möglichkeit hat, frei zu werden, der soll es nützen. Bei den Galatern zum Beispiel drückt das Paulus, finde ich, so aus. Galater 5,1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft spannen. Wir sollen Knechten Christi sein, nicht Knechte von Menschen. Noch eine Anmerkung. Eine zum Glauben kommende Prostituierte oder Tempelhure, die wird natürlich ihren Beruf ändern muss. Das ist schon klar, dass sie das nicht weitermachen kann. Aber zum Beispiel ein Seemann, und ich denke mir, dass damals auf den Schiffen raue Sitten herrschten, ein Seemann kann ruhig seinen Beruf weiter so ausüben. Und er kann dann sogar auf dem Schiff ein Zeuge Jesu sein. Also das Fazit ist Vers 24 auf die Frage, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen wird. Die sechste Frage. Sollen Jungfrauen und Jünglinge, die einander versprochen sind, trotzdem heiraten? Vielleicht hat sie so gelautet, ich weiß es nicht, vielleicht. Vers 25 bis 38. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn. Ich gebe aber ein Urteil ab, als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. So halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche ich keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche ich keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gern ersparen will. Da sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist noch kurz bemessen. So soll nun der in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die, die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie nicht. Sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt sich für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt sich für die Dinge der Welt, wie sie dem Manne gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um auch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen, damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt, und wenn er dann so sein muss, dann tue, was er will. Er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht, nach seinem eigenen Willen zu handeln und seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also, wer heiratet, handelt recht, wer aber nicht heiratet, handelt besser. Das ist auch so eine Frage, die uns eigentlich heute fremd ist oder nicht so kommen würde. Heute ist es doch so im Normalfall, dass jeder und jede seinen Ehepartner selbst aussuchen kann. Das war zur Zeit der Korinther natürlich etwas anders. Damals wurden die Ehen meistens von den Vätern vereinbart und arrangiert. Oft noch, als diese Jungfrauen und Jünglinge noch Kinder waren, wurde das schon so vertraglich festgelegt. Denn so eine Verlobung praktisch, so ein Versprechen, das war total verbindlich. Und Paulus hatte hier auch diesbezüglich noch keine Anweisung vom Herrn enthalten. Daher gibt er sein Urteil ab, als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist. Jetzt könnte natürlich der Gedanke kommen, dass diese Worte eigentlich von Paulus ja gar nicht inspiriert sind. Denn einmal sagt er, dass es ein Wort des Herrn ist, zum Beispiel Vers 10, und jetzt hier im Vers 25, dass es sein Urteil ist. Und so einen Gedanken, glaube ich, müssen wir entschieden zurückweisen. Alles ist von Gott inspiriert. Denn obwohl hier Paulus keinen Befehl des Herrn hat, beansprucht er doch durch die Barmherzigkeit des Herrn, diese Frage mit Vollmacht zu beantworten. Und dem Timotheus schreibt er ja auch den ganz bekannten Vers 2, der Timotheus 3, 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung der Gerechtigkeit. Wenn also ein Versprechen da ist, dann halte es. Wenn nicht, suche keine Braubart. Aber um der gegenwärtigen Not willen hält es Paulus besser, ledig zu bleiben. Weil damals, ja, da herrschte Bedrängnis, Anfeindungen für die Christen, Verfolgung, Nöte, das war damals gang und gäbe. Das kennen wir bei uns ja gar nicht. Wir werden ja nicht verfolgt. Wir haben alle Freiheit. Und in Ländern, wo es vielleicht nur solche Verfolgung gibt, wird der Ratschlag von Paulus ganz aktuell, eben ledig zu bleiben, in dieser Zeit der Not. Aber er sagt im Vers 28, wenn du aber trotzdem heiratest, so sündigst du nicht. Weil die Ehe, die von Gott eingesetzt ist, eigentlich das ganz Normale ist. Wir leben in dieser Welt, wir arbeiten in dieser Welt, wir heiraten in dieser Welt. Aber wir sollen die Welt so gebrauchen, als bräuchten wir sie nicht. Und da Paulus ja wahrscheinlich einmal verheiratet war, wusste er, dass sich ein Verheirateter sich um seine Frau kümmert, um seine Kinder. Er musste sich um seine Familie kümmern, ebenso die Verheiratete. Sie ist besorgt um ihren Mann, sie ist besorgt um ihre Kinder oder wie sie dem Mann gefällt. Eigentlich ist das was ganz Normales. Unverheiratete aber sind frei. Sie sind frei, sich ganz der Sache des Herrn zu kümmern. Und das war Paulus so wichtig. Darum so oft dieser Ratschlag von ihm, so zu bleiben, wie er ist. Also der Schlusssatz zu dieser Frage im Vers 38 heißt, wer heiratet, handelt recht. Wer aber nicht heiratet, handelt besser. Also muss jeder diese Frage vor Gott und vor sich selbst beantworten. Ist mein Dienst für den Herrn? Will ich mich ganz für das hingeben oder eine Familie gründen? Eigentlich ist beides richtig. Beides gut. Nun zu der letzten Frage. Kann eine christliche Witwe wieder heiraten? Vers 39 und 40. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann schlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Glückseliger aber ist sie nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt, wie ich denke. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Natürlich kann eine Witwe wieder heiraten und sie darf das. Aber sie ist so lange gebunden, solange ihr Mann lebt. Solange ihr Mann lebt oder die Frau lebt, sind sie zusammengeklebt. Wenn der Mann entschlafen ist, und hier sagt Paulus entschlafen, nicht gestorben, der geht davon aus, dass das ein christliches Ehepaar ist, oder nach dem Tod des Ehepartners, der beim Herrn ist. Und wenn also der Mann entschlafen ist, so ist sie wieder frei. Eine Witwe kann wieder heiraten. Nur unter einer Bedingung, es soll im Herrn geschehen. Das heißt, der neue Ehepartner soll ein Gläubiger sein. Dem Timotheus schreibt sogar Paulus, dass er will, dass jüngere Witwen wieder heiraten. Damit dieses sexuelle Verlangen einfach im richtigen Rahmen Ehe gelebt werden kann. Aber auch mit der Einschränkung, dass es nur im Herrn geschieht. Also, dass der neue Ehepartner ein gläubiger Christ ist. Aber wieder heiraten ist kein Muss. Paulus gesteht einer älteren Witwe zu, unverheiratet zu bleiben, um sich so wie er selbst besser in den Dienst von Jesus Christus zu stellen. Das waren diese sieben Fragen. Ich möchte noch zum Schluss zwei Sachen anmerken. Unter uns sind jetzt viele Ehepaare. Manche sind vielleicht 10 Jahre verheiratet, 20, 30, 40. Ja, es gibt sogar welche, die sind über 50 Jahre verheiratet. Das weiß ich. Tür selbst dazu. Ich denke es mir, Willi, du auch, oder? Ja. Also, ich möchte sagen, wenn Ehen so lange dauert, dann ist es nicht unser Verdienst. Ich finde, das ist Gnade, Gnade Gottes. Gnade Gottes, dass er es gelingen hat lassen. Und das sollen wir niemals vergessen, wenn vielleicht andere Ehepaare, jüngere, weniger langweilig, in Schwierigkeiten kommen und große Probleme haben. Es ist Gnade Gottes. Und zweitens, oft wird gesagt, Jesus ist der Dritte im Bunde der christlichen Ehe. Man hört das oft auch bei Hochzeitspredigen, da wird dann auch aus Prediger 4,12 zitiert, von dieser dreifachen Schnur, oder? Ehemann, Ehefrau, Jesus, das hält. Also Jesus ist der Dritte im Bunde. Und ich finde, das ist nicht ganz korrekt. Jesus Christus soll der Erste sein. Beim Mann soll er der Erste sein und bei der Frau soll er der Erste sein. Und ich glaube, dann gelingt eine christliche Ehe. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Ehen segnest. Dass du dir eine schützende Hand über unsere Ehe hältst, dass du die Familien segnest, dass sie gelingen will. Ich bitte auch, dass du die Alleinstehenden segnest, die unverheiratet sind oder die Witwen sind oder die sogar geschieden sind, dass auch du diese Geschwister segnest. Amen.